DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. China-Reise, worum es beim Besuch der Kanzlerin im Reich der Mitte geht. Partner und Konkurrent, wie Peking seinen Einfluss in Europa ausweitet und von Unterhaltung bis Propaganda, wie die Comic-Szene in China tickt. Heute dreht sich alles um das Thema China, hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Kein anderer westlicher Regierungschef war so oft in China wie Angela Merkel, die heute zum 12. Mal dort ist. Auf dem Besuchsprogramm der Kanzlerin steht neben Peking auch die Stadt Wuhan in Zentralchina, wo der deutsche Automobilzulieferer Webasto gerade eine neue Fabrik baut. Worum es beim Arbeitsfrühstück mit Chinas Premierminister Li Keqiang heute in Peking ging, Sabine Henkel.
Dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang war es anzusehen. Das Gespräch mit dem Gast aus Deutschland war nicht nur angenehm. Im Gegenteil, Angela Merkel, gern gesehener Gast in China, hat das getan, was man in Deutschland von ihr erwartet und in Peking als Einmischung in innere Angelegenheiten empfinden mag. Sie hat die Situation in Hongkong angesprochen.
In der jetzigen Situation muss alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden, und die Lösungen können nur politisch, das heißt durch Dialog, geführt werden.
Merkelsche Diplomatie. Mit aller Vorsicht und ausgewählten Worten und doch deutlich erklärt sie in der gemeinsamen Pressekonferenz, dass keine Gewalt gegen die Demonstranten in Hongkong eingesetzt werden dürfe. Li hört aufmerksam zu, ignoriert dann zunächst die Frage eines deutschen Journalisten, ob Li ein militärisches Eingreifen Pekings in Hongkong ausschließt, um dann einige Minuten später ausweichend zu antworten. Li nennt die Situation in Hongkong Unordnung. Die will er beenden mit so wörtlich gesetzlichen Mitteln. Und er fügt hinterher, China habe die Weisheit dazu. Will wohl heißen, er hat den Einsatz von Gewalt gegen die Demonstranten weder ausgeschlossen noch als Mittel zum Zweck angekündigt. Letzteres wäre in diesem Rahmen auch undenkbar. Es bleibt zwischen den Zeilen zu lesen und abzuwarten. Merkel hat es bei ihrem Besuch nicht dabei belassen, über Hongkong zu sprechen. Auch das Einreiseverbot deutscher Parlamentarier war Thema.
Es sind jetzt einige Reisen nicht zustande gekommen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Parlamentarier wieder auch China besuchen können, denn es ist ganz wichtig, dass wir auch im parlamentarischen Bereich ein großes Verständnis haben.
Sie sprach von Verständnis, eher von Respekt. Aber es ging auch um Gemeinsamkeiten. Der Handel zwischen China und Deutschland, deswegen reist Merkel einmal jährlich nach China, stets begleitet von einer großen Wirtschaftsdelegation. Auch diesmal wurden einige Verträge unterschrieben und bei all dem schwingt eine gemeinsame Sorge mit.
Wir stehen gemeinsam für faire Handelsbeziehungen und ich hoffe, dass auch die Handelsverhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika bald zu einem Ende geführt werden können. Denn wir merken alle, selbst wenn wir daran nicht beteiligt sind, dass sich das auf unsere Wirtschaftslage auswirkt.
Am Abend trifft Merkel noch den Staatspräsidenten zum Abendessen. Sie genießt Anerkennung in China und schätzt gleichzeitig bei allen Schwierigkeiten die Offenheit des Präsidenten, ihr immer wieder zuzuhören, auch in schwierigen Situationen wie diesen.
Aus Peking berichtete Sabine Henkel. Unterdessen hat die Ratingagentur Fitch die Bonität der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong herabgestuft. Der Schritt ist ein Rückschlag für die Wirtschaft der autonom regierten Finanzmetropole und eine Ohrfeige für die Staats- und Parteiführung in Peking. Denn die Begründung für die Herabstufung, die hat es in sich. Steffen Wurzel.
Statt Doppel-A+, nur noch Doppel-A, das Ganze mit einem negativen Ausblick. Die Entscheidung der Ratingagentur, Hongkong zum ersten Mal seit Mitte der 90er Jahre herabzustufen, ist symbolisch bedeutsam. Sie bedeutet, dass die internationale Finanzwelt sich offen Sorgen darüber macht, wie es weitergeht mit Hongkong. Bemerkenswert ist, wie Fitch die Abstufung der chinesischen Sonderverwaltungsregion begründet. Die Massenproteste in der Stadt werden nur kurz erwähnt in der Mitteilung der Ratingagentur. Entscheidend ist, es sei damit zu rechnen, dass die chinesische Staats- und Parteiführung Hongkong immer stärker ins zentralchinesische System integrieren werde. Das gelte fürs Wirtschaftsleben, den Finanzsektor und auch die soziopolitischen Verbindungen zwischen Hongkong und Festlandchina nehmen zu. Und genau das ist nach Ansicht von Fitch nachteilig für Hongkong. Ausdrücklich erwähnt Fitch auch, dass sich die festlandchinesischen Behörden so deutlich einmischten in die Geschicke der autonom regierten Stadt wie noch nie seit 1997. Seit dem 1. Juli 1997 gehört die frühere britische Kolonie Hongkong als autonom regierte Sonderverwaltungsregion zur Volksrepublik China. Dass diese Autonomie aber von der kommunistischen Staats- und Parteiführung in Peking immer offensichtlicher ausgehöhlt wird, dagegen richten sich die Massenproteste der vergangenen Monate unter anderem. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam erklärte zur Fitch-Abstufung, sie teile die Einschätzung der Ratingagentur nicht.
Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Nicht nur die Bundeskanzlerin ist gezwungen, sich mit der Rolle Chinas als Partner und als Konkurrent auseinanderzusetzen. Auch für die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht das Verhältnis zum Reich der Mitte ganz oben auf der Prioritätenliste. Denn China tritt immer mehr als Konkurrent mit mittlerweile beachtlicher Präsenz auf dem europäischen Kontinent in Erscheinung. Um sich anzusehen, wie chinesische Staatskonzerne arbeiten, hätte die Kanzlerin einfach eine Tour quer durch Europa machen können. Als erste Station würde sich der Hafen von Piräus anbieten.
Die Investition in den Hafen von Piräus, wo China mittlerweile durch die Hafengesellschaft COSCO der Mehrheitseigentümer ist, das ist eine Ankerinvestition.
So die Einschätzung des in Athen lebenden Ökonomen Jens Bastian gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
China betrachtet Griechenland als das Einfallstor für Europa.
Und zwar mit großem Erfolg. Bereits in diesem Jahr hat Piräus gute Chancen, dank des chinesisch effizienten Managements, der größte Containerumschlagplatz am Mittelmeer zu werden. Der griechische Hafen ist ein zentraler Knotenpunkt der neuen sogenannten Seidenstraße, auch bekannt als One Belt, One Road Projekt. Als Kopf des Drachen beschreiben europäische China-Experten den Hafen von Piräus. Denn mittlerweile zeigt China auch Interesse an den Häfen von Genua und Triest, an Duisburg und Hamburg, und zwar an dem Logistikzentrum des Hamburger Hafens. Einem chinesischen Konglomerat gehören in Tschechien mittlerweile eine Fluggesellschaft, ein Fußballclub samt Stadion, eine Brauerei und ein Medienkonzern. Beim EU-Beitrittskandidaten Albanien hat China ein Ölfeld erworben und den internationalen Flughafen von Tirana. Auch der Ausbau der Eisenbahnstrecke von Belgrad nach Budapest ist fest in chinesischer Hand. Und in Griechenland gibt sich Peking nicht mit dem Hafen von Piräus zufrieden, betont der Wirtschaftsexperte Jens Bastian.
Von der Ankerinvestition in Piräus ausgehend gibt es mittlerweile weitere Wellen, sozusagen weitere Investitionen in den Energiebereich, in den Hotelsektor oder auch, dass entsprechend Supermarktketten von China aufgebaut oder aufgekauft werden.
In Griechenland investiert China mittlerweile auch in die Bildungsinfrastruktur. Bastian beobachtet, dass Peking
Konfuzius-Institute in Athen aufbaut.
Chinas vielfältige Investitionen sind nicht nur wirtschaftlich erfolgreich. Auch politisch gewinnt Peking in der EU an Einfluss. So blockierte Griechenland vor 2 Jahren eine EU-Stellungnahme zu Menschenrechtsfragen in China. Da war, so der Experte Jens Bastian aus Athen gegenüber dem ARD-Studio Brüssel,
Griechenland näher an China als an der Europäischen Union.
Sehr nah an der Europäischen Union und vor allem an der EU-Kommission in Brüssel ist China hingegen, wenn es darum geht, die Ausschreibung von EU-Großprojekten zu gewinnen. Der europäische Steuerzahler finanziert, China baut. Zum Beispiel das größte EU-Brückenprojekt im Kosovo. Der österreichische Konkurrent Strabag hatte gegen den staatsfinanzierten chinesischen Anbieter keine Chance. Auch das europäische Wettbewerbsrecht, das Staatsbeihilfen verbietet, hilft da nicht weiter. Denn es gilt nicht für chinesische Konzerne, sondern nur für EU-Unternehmen. Auf Ursula von der Leyen und die zukünftige EU-Kommission kommen also einige chinesische Herausforderungen zu.
Ralf Siener war das über den wachsenden Einfluss Chinas in Europa. Comic, Kultur im Reich der Mitte. Das ist vor allem seichte Unterhaltung auf Apps, die von erfolgreichen Startups mehr als 200 Millionen Mal an den User gebracht wird. Auf der anderen Seite gibt es kritische Künstler, die mit ihren Comics geschickt die Zensur umgehen. Aber auch der chinesische Staat ist mit von der Partie. Peking fördert die Comic-Kultur, um den Markt und seine Akteure besser im Auge zu behalten und um die Comic-Kunst für Propagandazwecke zu nutzen. Aus Peking, Axel Dorloff.
Nimm sofort meinen Bruder weg. So heißt eine der populärsten Comic-Serien in China. Die Folgen haben 10 Millionen Klicks und laufen auf der Comic-App Kuaikan. Xiao Chang ist Kommunikationschef des Pekinger Comic-Startups Kuaikan World.
In der Serie geht es um eine etwas spezielle chinesische Familie. Die Eltern sind geschieden, Bruder und Schwester streiten sich immer. Es geht nicht besonders harmonisch zu, aber es ist witzig. Die meisten unserer Nutzer sind junge Leute, geboren in den 90ern oder 2000er Jahren. Die wollen Comic-Themen, die etwas mit ihrem eigenen Leben zu tun haben, sowie Campus- oder Jugendthemen.
Seichte bis lustige Mainstream-Unterhaltung mit Comics, darauf setzt Kuaikan. Ende 2014 gegründet, bietet das Startup die derzeit größte Comic-Plattform in China. Mehr als 200 Millionen Mal wurde die App bereits heruntergeladen. Auf der Plattform werden etwa 3000 Comic-Werke angeboten.
Etwa 80%
unserer Nutzer bekommen unsere Inhalte durch die App. 10-20% lesen sie auf der Webseite. Die Ausspielwege für unsere Comics sind digital. Einige wenige werden auch noch veröffentlicht, aber die Leute, die noch Print-Comics kaufen, das sind alles Sammler.
Anfang 2015 waren es bei Kuaikan genau 12 Comic-Liebhaber, die das Startup und die App aufgebaut haben. Heute residiert Kuaikan in einem gläsernen Hochhaus in Peking. Über 500 Mitarbeiter auf 3 Etagen mit skandinavischen Designermöbeln. Zwischendurch wird frisches geschnittenes Obst gereicht und die Kaffeeautomaten kommen aus der Schweiz. Zha Zhuxi dagegen lebt in einer völlig anderen Comicwelt. Auch in Peking, aber alleine in seiner Wohnung. Er zählt zu den unabhängigen Comic-Künstlern in China, hat blond gefärbte Haare, tätowierte Arme und raucht eine Zigarette nach der anderen. Seine Vitrinen sind vollgestopft mit Comicfiguren, die er zum großen Teil selbst produziert hat. Seine ganze Wohnung wirkt wie ein Comic-Themenpark.
Seit meiner Kindheit lese ich schon Comics, damals die japanischen Comics, seit der ersten Klasse in der Grundschule.
Mit japanischen Comics fing es in China an. Aber Mitte der 90er Jahre hat die chinesische Regierung dann versucht, chinesische Comics zu fördern. Japanische Comicwerke wurden verboten und existierten nur noch als illegale Kopien.
In China waren alle japanischen Comics wie giftiges Gras. Wir durften das nicht lesen. Chinesen sollten eigene Comics haben. Viele Leute haben dann versucht, in das Comic-Gewerbe zu gehen, in die vom Staat unterstützten Comic-Organisationen. Das ist die frühe Generation von Comic-Künstlern in China.
Der chinesische Staat hat die Comic-Kultur gefördert, auch damit er den Markt und seine Akteure besser im Auge behalten kann und um die Comic-Kultur selbst für Propagandazwecke zu nutzen. Bis heute, Anfang des Jahres, lief eine 7-teilige Comic-Serie über das Leben des deutschen Philosophen Karl Marx. Ausgestrahlt auf der chinesischen Videoplattform Bilibili. Ein Marx für junge Leute, ein charismatischer Held der Revolution. In ganz China steht Marx auf dem Lehrplan, gehört offiziell zur Staatsideologie. Seit einigen Jahren predigt die politische Führung in Peking ein Marxismus-Revival. Da passt die Comicserie ins Bild. Mit all dem hat Comic-Künstler Zha Zhuxi nichts zu tun. Er nennt sich unabhängig, sagt aber auch, offene Gesellschaftskritik sei für chinesische Comic-Künstler schwierig.
Es kann einen niemand daran hindern, etwas zu zeichnen, aber du kannst dann halt nur zeichnen und nichts veröffentlichen. Aber wenn du kommerziell erfolgreich sein möchtest, dann ist das halt eine andere Sache. Es geht auch darum, wie viel Talent du hast und wie du bestimmte Sachen verstecken kannst. Ich brauche nicht alles an die Oberfläche zu bringen.
Kritik wird in vielen Bereichen der Kunst und auch der Literatur in China auf subtilere Art und Weise transportiert. Auch eine Konsequenz der autoritären Staatsform. Zha Zhuxi ist übrigens ein Künstlername. Zhuxi heißt Präsident oder Vorsitzender. Staatsgründer und Revolutionsführer Mao Zedong ist im Volksmund heute noch Mao Zhuxi. Der Vorsitzende Zha kann von seiner Comickunst leben. Auf Massenplattformen wird er aber wohl nicht erscheinen und will das auch gar nicht.
Wie Chinas Comic-Szene tickt, das war ein Bericht von Axel Dorloff aus Peking. Und damit geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Leon Nowak in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.